Ja, zum zweiten Vortrag möchte ich bitte wieder mit einem Gebet beginnen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Und grüßen wir wieder die liebe Mutter Gottes. Wir werden gleich hören über sie. Also sie verdient es wirklich, dass wir sie kurz grüßen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen. Und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen.
In diesem Vortrag möchte ich eben über Ludwig Maria Grignion von Beaufort sprechen und auch Pater Maximilian Kolbe. Warum? Weil ich schon angedeutet habe, Jesus kommt durch Maria zu uns. Und das ist für uns absolut eminent wichtig. Ich sehe das immer mehr, seit ich mich mit Luisa Picaretta beschäftige. Gerade in den letzten Jahren wird mir das immer klarer. Wie fange ich da am besten an? Es ist fast schwierig für mich, weil ich dieses Buch jetzt durchackere, von vorne bis hinten, von hinten bis vorne und anstreiche und anschreibe. Ich kann es euch nur ans Herz legen, weil ich immer mehr eben sehe auch selber, was für ein Schatz das ist. Wir haben das, einige von euch werden es eh kennen, die vollkommene Hingabe an Maria. Ich habe schon vor vielen Jahren abgelegt, also meine Bekehrung war, wie ich 24 Jahre alt war, und bald darauf hat mir ein Priester dieses Buch empfohlen. Aber es war eine andere Ausgabe, das muss ich auch dazu sagen. Diese Ausgabe empfehle ich euch sehr. Das ist die Ausgabe vom Linz Verlag und der Herr Zischkin hat extra ein paar Exemplare mitgebracht. Linz Verlag, diese Übersetzung aus dem Original. Es gibt nämlich eine weit verbreitete andere, die ist so weinrot eingebunden mit einem Vorwort von Bischof Graber. Und leider hat diese weinrote Ausgabe, die ich auch verwendet hatte, viele Jahre, es fehlen einige Sätze und Absätze und einige ganz entscheidende Worte, also die schärfsten Aussagen, um es einmal so zu formulieren, sind weggelassen in der weinroten Ausgabe. Und im Linz Verlag ist wirklich die Originalfassung, Grignion hat den Leser nicht geschont, er hat ganz klar gesprochen. Und für uns ist das sehr wichtig, dass wir wirklich Klartext lesen und hören, dass wir wirklich verstehen, worum es geht. Wenn da abgeschwächt wird oder sogar rausgestrichen wird, Sätze und Absätze, dann entgehen uns die entscheidenden Dinge und wir können die ganze Tragweite einfach nicht erfassen. Also mir kommt es sogar so vor, dass man sich viel schwerer tut, diese vollkommene Hingabe wirklich so zu leben, wie Grignion sie verstanden hat. Weil wenn da etwas geändert wird am Originaltext, weggelassen wird oder Ausdrücke verändert werden, zum Beispiel der Ausdruck Sklave. Grignion bezeichnet sich selbst ausdrücklich als Sklave der Mutter Gottes. Klingt furchtbar. Für unsere heutigen, also für unsere Ohren, für unsere moderne Denkweise, furchtbar, Sklave. Es ist ja auch nicht kein christliches Gedankengut. Sklaven gibt es im Christentum nicht. Die Christen hatten keine Sklaven, weil es einfach nicht mit der Würde der menschlichen Person zu vereinen ist. Aber er hat diesen Ausdruck gewählt, um damit etwas zu sagen. Etwas ganz, ganz Entscheidendes. Und in dieser weinroten Ausgabe ist der Ausdruck einfach ersetzt durch Knechtschaft oder Diener. Ist ja auch in der Richtung, aber es sagt nicht das aus, was der Sklave ist. Der Sklave gehört mit Leib und Seele seinem Herrn. Der Herr kann ihn töten, wenn es ihm gefällt. Er kann tun mit ihm, was er will. Und niemand wird ihn dafür belangen. Und in der Form hat Grignion sich der Mutter Gottes verschrieben. Also es ist nicht jetzt diese Knechtschaft in diesem negativen Sinn, der Sklave, der dann auf Gedeih und Verderb der Willkür ausgeliefert ist, weil wer ist es, dem wir uns hingeben? Es ist Maria. Maria ist die Mutter der Barmherzigkeit. Und das Tolle ist nämlich daran, dass Maria ausschließlich und nur die Ordnung der Barmherzigkeit anvertraut ist. Mit der Gerechtigkeit hat sie gar nichts zu tun. Die Gerechtigkeit gehört ihrem Sohn. Er ist der Richter. Er ist gerecht, er ist barmherzig und gerecht. Maria ist nur barmherzig. dass allein, wenn wir das einmal hören und erfahren, Maria ist nur barmherzig. Wenn wir zu ihr gehen, dann kann uns nichts anderes passieren, als dass wir in die Arme ihrer Barmherzigkeit, der göttlichen Barmherzigkeit fallen. Wer kann da verloren gehen? Was kann da schief gehen? Und wenn wir jetzt wissen, dass Maria nur mit der göttlichen Barmherzigkeit betraut ist, nicht mit der Gerechtigkeit, was kann uns hindern, uns ihr mit Haut und Haar, mit Leib und Seele zu verschreiben, ihr Eigentum zu sein, ohne Rückhalt, ohne Bedingungen, ohne Schranken, ohne Grenzen, unwiderruflich, so hat das Pater Maximilian Kolbe dann später formuliert. Also er hat nach Ausdrücken gesucht, um das zu vermitteln, um was es geht. Nämlich diese totale Hingabe meiner ganzen Person an Maria. Und wenn wir wissen, er beschreibt das eben auch in diesem goldenen Buch, wer Maria ist, wie mächtig sie ist, wie barmherzig sie ist. Sie hat dieselbe Macht wie ihr Sohn, dieselbe Macht wie Gott. Nicht weil sie Gott ist, sondern weil Gott ihr diese Macht gegeben hat. Er hat ihr seinen Sohn gegeben, den Sohn Gottes. Und wenn der Vater diesem Geschöpf seinen eigenen Sohn, den göttlichen Sohn, anvertraut und übergibt, dann hat sie, wenn sie den Sohn besitzt, auch dieselbe Macht mit ihrem Sohn. Das ist gar nicht anders möglich. Also wenn wir wissen, welche Macht, welche Barmherzigkeit Maria besitzt, welche Herrin, welche Mutter, welche gute, mächtige Mutter das ist, dann kann uns ja eigentlich nichts mehr halten, uns ganz ihr anzuvertrauen. Weil wir sind nicht unbefleckt, wir sind nicht ohne Makel, wir sind alle in der Erbsünde geboren. Wir sind alle mit den Folgen der Erbsünde behaftet. Das heißt, wir sind nicht so heilig wie Maria, dass wir uns gleich ohne Bedenken Gott nähern könnten. Gott ist heilig, er ist gerecht, er ist barmherzig, ja. Aber er ist auch gerecht, er ist heilig. Gott ist ein großer, ein heiliger Gott. Das ist für unsere heutigen Ohren auch ein bisschen unzeitgemäß. Aber bei Ludwig Maria Grignion wird uns das wieder klar, dass Gott, er ist der Schöpfer, er ist der Herr, er ist heilig. Und da ist es nicht so, es ist nicht bedeutungslos, in welchem Zustand wir uns befinden. Und für uns ist es beruhigend, wenn wir wissen, wir sind Sünder, wir sind befleckt, wir sind nicht ohne Makel. Wir können zu Maria gehen und sie bedeckt uns dann mit ihrer schneeweißen Unschuld und mit ihr, an ihrer Hand, können wir ohne Angst, mit dem größten Vertrauen, weil sie unsere Mama ist, sie bedeckt uns, sie macht alles sozusagen, sie gleicht alles aus, was uns fehlt, mit ihr, an ihrer Hand, können wir bedenkenlos zu Gott gehen. Ja, aber jetzt fällt mir ein, etwas muss ich nachholen. Zu den Schriften von Luisa Picaretta jetzt zum ersten Vortrag. Es gibt schon eine offizielle kirchliche Anerkennung ihrer Schriften. Und zwar zu ihren Lebzeiten hatte sie einen außerordentlichen Beichtvater, den Don Annibale di Francia. Er war ein Adeliger aus Sizilien und er hat sie 17 Jahre lang begleitet, 1910 bis 1927. Und er hat dafür gesorgt, dass ihre Schriften veröffentlicht wurden. Zumindest der erste Teil, solange er lebte. Und so haben die ersten 19 Bände vom Buch des Himmels das kirchliche Imprimatur erhalten. Vom Erzbischof von Trani. Also diese Schriften, die erste Hälfte vom Buch des Himmels ist kirchlich anerkannt, kann man eigentlich schon sagen. Das wollte ich noch nachholen. Und dann bin ich auch angesprochen worden, das möchte ich auch noch kurz erwähnen. Es gibt Menschen, ich meine, das steht jedem frei, das weiß ich von mehreren Seiten, die Luisa Picaretta und ihre Schriften absolut rigoros ablehnen und ihr vorwerfen, zum Beispiel, sie würde sich Jesus gleichstellen, sie wäre gleich neben der Mutter Gottes und so weiter, da gibt es ja diese Vorwürfe. Und man muss das auch ernst nehmen, sicher, aber ich habe mich dann immer wieder auch geprüft, kann ich jetzt mit, ich muss das ja auch verantworten, wenn ich das euch vortrage, die Schriften der Luisa, ist das wirklich von Gott? Und da habe ich mich jahrelang immer wieder geprüft, ich habe eine Freundin, wir haben keinen Kontakt mehr, weil sie absolut nichts von Luisa hören will, und die hat mir immer wieder gesagt, das ist ein Unsinn, was du da machst, das ist falsch, das ist eine Täuschung von der Hölle und so weiter, vom Teufel. Und ja, ich habe mir gedacht, wir haben ein gutes Verhältnis, ein Vertrauensverhältnis.
möglicherweise hat sie recht. Und dann habe ich immer wieder mich selber gefragt und die Schriften studiert in dieser Hinsicht. Und ich bin immer wieder, also zeitweise habe ich das nicht mehr lesen und hören wollen, weil ich immer gedacht habe, das ist alles Täuschung. Aber ich habe dann doch wieder gelesen und bin immer wieder auf denselben Punkt gelangt, auf dasselbe Ergebnis. Es kann keine Täuschung sein. Wenn ich das lese, wenn man das liest, gerade die letzten Bände, die 30 und aufwärts, das ist so viel Liebe, das ist nur Liebe, das kann keine Täuschung sein. Gott zeigt uns, dass uns liebt. Und zwar grenzenlos. Und er sagt, dass er von uns auch nichts anderes will. Leben im göttlichen Willen heißt ja eben, dass Gott, er ist die Liebe. Er ist nichts als Liebe. Und er sagt auch, der göttliche Wille ist der Offenbarer der göttlichen Liebe. Das heißt, er will geben, 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 geben. Immer geben. Er ist immer da, um zu geben. Und was erwartet er von uns? Er möchte, dass wir empfangen. Und das bedeutet, dass wir immer disponiert sein sollen. Offen sein, empfänglich. Also, wie ein Kind, das auf seinem Schoß sitzt, das hat er immer da bei sich, das kann er umarmen, ans Herz drücken und kann ihm immer wieder etwas Schönes sagen. Und der göttliche Wille ist nichts anderes, als dass er ständig uns was Neues sagen will. Einsichten, Erleuchtungen. Und sein Wort, das ist doch nicht bloß, dass er uns was Schönes erzählt, sondern danke, dass wir mit diesem Wort, das Wort Gottes, das erschafft in uns das, was er sagt. Also wenn wir Kenntnisse lesen, wenn wir Schriften von Luisa Picaretta, wenn wir sie lesen, dann ist das nicht bloß eine schöne Lektüre. Es ist viel mehr. Wenn wir etwas lesen von den Schriften des göttlichen Willens, dann empfangen wir das, was wir lesen, als Gabe. Es ist eine geistige Gabe, es ist nichts Materielles, nichts Irdisches, es ist etwas Überirdisches, es ist göttlich. Und das ist eine Gabe, die in uns erschaffen wird, die in uns neu erschaffen wird. Das war zuerst nicht da und ich lese das und dann ist es plötzlich da. In mir. Nur durchs Lesen oder Hören. Das ist das Wort Gottes, das ist seine Macht. Und wir können sagen, ja, interessiert mich nicht, dann gehe ich leer aus. Aber wenn ich es haben will, dann lese ich, dann höre ich und Gott erschafft es in mir. Und das ist etwas, eben, das ist ewig, das ist unsterblich, das ist göttlich, das ist ewiges Leben. Und darum ist das so was Großes. Wir können nicht viel fassen davon, wir können nur ein paar Tropfen, ein paar Brösel davon fassen. Aber wenn wir es aufnehmen, dann ist es ein Anfang, das ist ein Samenkorn. Jesus sagt das so oft. Wir empfangen Samenkörner und was machen die? Die wachsen und wachsen und wachsen in Ewigkeit. Es ist eben das ewige Leben, das jetzt beginnt. Mit vielleicht heute, hier, wenn wir das lesen und hören. Das wollte ich noch sagen. Also die Vorwürfe, die sind gegenstandslos. Meines Erachtens einfach, wenn man die Schriften liest, sieht man, das ist alles gegenstandslos, was da vorgebracht wird. Jesus sagt selber auch in den Schriften, da habe ich ein paar Stellen jetzt gelesen, vor kurzem auch, ja, sie verstehen es halt nicht und machen völlig unbegründete, haltlose Vorwürfe. Die sind nicht zu halten, wenn man sich näher befasst. Aber jetzt zurück zu Grignion. Er hat das goldene Buch geschrieben, sagt er selber, durch Offenbarung Gottes. Es ist ihm von Gott selber offenbart worden. Er hat sich das nicht irgendwo angelesen, sondern es ist direkt von Gott. Und ich kann auch nur sagen aus meiner Erfahrung, das ist wirklich das pure Leben, das ist das pure Glück. Also ich kann es euch nur ans Herz legen, das wirklich zu lesen und die vollkommene Hingabe zu leben, das heißt die Weihevorbereitung zu machen, 33 Tage, und dann wirklich in dieser Andacht zu leben. Das ist eine eigene Lebensweise, die mündet direkt hinein in den göttlichen Willen. Das erzähle ich euch heute davon. Und er hat auch gesagt, er hat in
viele Bücher gelesen, in keinem alten und in keinem neuen Buch hat er das gefunden, was er hier schreibt. Das ist direkt von Gott. Er hat dann viele Belege schon aus den Heiligen früherer Zeit, aber das sind nur Untermauerungen dessen, was Gott ihm selber gesagt hat. Dann hat er gelesen in den Schriften und hier und da und dort Beweise und Belege gefunden, dass das wirklich richtig ist, dass das göttlich ist, himmlisch ist, dass das mit der Kirche sich deckt, dass das ganz der göttlichen Lehre entspricht. Und da hat er ihm auch erklärt, es gab einige wenige Heilige, die diesen Weg schon gegangen sind in dieser Richtung, nämlich die vollkommene Hingabe an Maria. Das waren der heilige Bernhard von Clairvaux, der heilige Bonaventura, Franz von Sal oder der Diakon Ephrem von Edessa, von Syrien. Und einige andere, nicht viele. Die meisten Heiligen, die haben sich mehr auf die eigene Kraft, sagen wir mal, gestützt. Oder sie sind nicht den Weg mit Maria gegangen, sondern sie haben sich selber abgemüht mit Buße, mit Fasten, mit Gebet und mit Abtötung und so weiter. Und haben einen langen, einen schweren Weg zu gehen gehabt, muss man im Vergleich sagen. Er sagt nämlich, Grignot sagt, der Weg mit Maria, das ist ein Weg im Vergleich von Honig und Rosen. Also ein kurzer, ein leichter, ein sicherer Weg, ein vollkommener Weg. Er sagt das an mehreren Stellen. In kürzester, in kurzer Zeit wird eine Seele, ein Mensch, der das wirklich in die Tat umsetzt. Er sagt das Wort für Wort, was zu tun ist. Wir brauchen es nur wirklich, wie Maria sagt, was er euch tut, das sagt, das tut, was er euch sagt, das tut. Wenn wir das tun, was da drinnen steht, dann kommt die Wirkung. Er sagt, in kurzer Zeit, in wenigen Jahren, werden junge Menschen zu Heiligen umgewandelt. Jünglinge erwerben die Weisheit von Kreisen und so weiter, also die Würde und so weiter von Alten. Also, wenn man jetzt das so ausdrücken will, wenn ein junger Mensch sich entschließt, dieses Buch zu lesen wirklich und sich zu Herzen zu nehmen und in Tat umzusetzen, dann braucht er nicht jetzt 20, 30 Jahre lang diesen Weg der Heiligkeit zu gehen, sondern er wird in wenigen Jahren ein Heiliger. Also so wie wir da sitzen, so durchschnittlich wie wir sind. Wir brauchen es nur, es ist wirklich so, wenn wir das in die Tat umsetzen, dann macht Gott Heilige aus uns. Und das ist ja genau das, was wir im göttlichen Willen brauchen. Und jetzt muss ich eben noch sagen, bei der Luisa war es genau so. Sie hat zuerst die persönliche Beziehung mit Jesus gelebt. Da ging es immer um Jesus und nur um Jesus. Das waren die ersten Jahre und viele Jahre. Bei ihr war das so. Und dann kam der göttliche Wille später. Also bei ihr war schon vom Kindesalter an, eben mit 9 Jahren, hörte sie zum ersten Mal seine Stimme. Mit 13 hat sie ihn dann gesehen und er hat sie direkt persönlich geführt. Und sie war ganz fixiert auf ihn und er hat sie geformt. Er hat sie so geformt, dass für sie nur mehr Jesus auf der Welt war und sie allein. Und sonst nichts und niemand. Sie war ganz in Jesus versenkt. Sie wurde in ihn umgewandelt. Und dann kam die Gabe des göttlichen Willens. Also er hat sie so in sie, er hat sie so identifiziert mit sich selber, dass sie den Gipfel der Heiligkeit erreichte durch die persönliche direkte Führung. Und dann erwarb sie die Gabe des Lebens im göttlichen Willen. Das kommt dann am Nachmittag im Detail mehr. Also zuerst war Jesus und diese persönliche Beziehung mit Jesus. Und das ist nämlich auch das, was wir brauchen. Sie schreibt in den Briefen, da gibt es auch beim Herrn Zischkin so ein kleines Heftchen von der Irmgard Haslinger aus ihren Briefen. In fast jedem Brief steht das drin. Wir müssen diese persönliche, direkte, ständige, vertraute Beziehung mit Jesus leben. Das ist die Grundbedingung, damit wir im göttlichen Willen leben können. Weil im göttlichen Willen leben heißt, immer mit Jesus. Immer zu lieben, immer mit Gott vereint sein. Nicht zeitweise, sondern immer. Und damit wir das in der Lage sind, dass wir das können, muss diese Beziehung zu Jesus so stabil sein, so intensiv, so stark. Weil das ist der tragende Boden sozusagen. Wir können nur durch Jesus in den göttlichen Willen eintreten. durch die Menschheit Jesu kommen wir in seine Gottheit, sagt Luisa in den Schriften, oder Jesus sagt das in ihren Schriften. Wir brauchen Jesus, er ist ja, wir wissen das von der Heiligen Kirche, er ist unser Mittler beim Vater. Er ist der Mittler des Menschen bei Gott. Er ist unsere Brücke. Ich kann nicht sagen, so, ich bin jetzt da, so lieber Gott, ich komme jetzt zu dir. Das funktioniert nicht. Wir sind von der Erbsünde her geschädigt. Selbst wenn wir getauft sind, wir haben doch so viele Fehler, so viele Makel, wie man sagt auch. Wir sind einfach durch die Sünde, durch die Fehler befleckt. Wir sind nicht würdig. Wir sind nicht fähig zu dieser direkten Vereinigung mit Gott. Gott ist ganz heilig, ganz rein, ganz ohne Makel. Er würde es nicht ertragen, er würde es nicht dulden. Wir würden es nicht aushalten, wenn er sich mit uns vereinigen wollte. Das funktioniert nicht. Jetzt brauchen wir einen Mittler. Und dieser Mittler ist Jesus. Er ist Mensch geworden, er hat diese Brücke gebildet. Er bildet diese Brücke für jeden Einzelnen von uns. Das heißt, jeder von uns kommt nur durch Jesus zu Gott. Das heißt auch, nur durch Jesus in den göttlichen Willen. Und ja, das nächste ist eben dann, der heilige Bernhard von Clairvaux sagte, wir brauchen nicht nur einen Mittler, sondern sogar bei diesem Mittler braucht man auch noch einmal einen Mittler. Warum? Das leuchtet auch ein. Dieser Mittler ist ja Gott. Jesus ist Gott. Er ist heilig. Und wir sind Sünder. Wir sind befleckt. Also ich glaube, keiner von uns kann sagen, er ist ohne Sünde. Schön wär's, aber das wird's nicht sein. Also brauchen wir bei Jesus selber auch einen Mittler. Und diesen Mittler hat Gott uns gegeben. Das ist seine Mutter. Das ist die Mutter Gottes, die Unbefleckte. Sie war ja die Erste, die ohne Sünde, also es war ja der Sündenfall Adams und dann sind alle ohne Ausnahme in diesem Übel mit dieser Erbsünde behaftet geboren. Nur Maria wurde davon ausgenommen. Sie ist die Einzige, die Gnade gefunden hat bei Gott. Und Gott hat das so bestimmt, er hat sie ausgenommen von diesem allgemeinen Los, das uns alle getroffen hat, damit durch sie der Sohn Gottes auf die Erde kommen konnte. Er wäre nie in ein beflecktes Herz herabgestiegen. Er hätte sich nie in einen Schoß eingeschlossen, wo Aufregungen oder Sünden einfach, Befleckung, Ich-Bezogenheit, Eigenwilligkeit, Eigenliebe, also alles Menschliche sich gefunden hätte, wo er seinen Himmel nicht gefunden hätte. Er musste seinen Himmel finden, so wie er im Himmel ist. Also unversehrt und in der ganzen Fülle, im ganzen Reichtum. Und das war nur Maria. Jetzt ist sie ein bloßes Geschöpf, so wie wir, und doch ohne Makel, ohne Fehler, ohne einen Hauch und ohne einen Schatten. Er kam durch sie zu uns. Und wir kommen durch sie zu ihm. Und wir brauchen sie noch viel mehr, als er sie gebraucht hat, um Mensch zu werden. Wir brauchen sie noch viel mehr, weil wir ohne sie keine Möglichkeit hätten einer Verbindung zu Gott. Keine Möglichkeit. Sie ist es nämlich, das ist das Wunderbare an diesem Buch, sie ist es nämlich, die macht uns tatsächlich unbefleckt. Maria macht uns so schön, so rein. Sie befreit uns von den geringsten Unvollkommenheiten. Das ist das Großartige. Und darum liebe ich das Buch so sehr, weil es ist mir aufgegangen, ich tue jetzt seit 20 Jahren da mit dem göttlichen Willen und sage, komm göttlicher Wille und göttlicher Wille hin, göttlicher Wille her. Ich lese den göttlichen Willen, ich spreche über den göttlichen Willen und bin aber immer noch genau dieselbe, voller Fehler, voller Makel. Also wie wir alle. Und dann ist mir das irgendwie auch nahegelegt worden, geistig, innerlich, das kann es nicht sein. Weil wir lesen ja auch in den Schriften von Luisa Picaretta, in diesem Buch von der Mutter Gottes, die 31 Tage im Monat Mai, da gibt es den 13. Tag, wo Maria das auch erzählt, sie war ohne jeden Fehler, also die Tugenden standen zu ihren Diensten und widerstandslos boten sie ihre Dienste an, wenn sie nötig waren. Die Tugenden waren zur Hand. Na, bei uns ist das nicht so. Das, was uns näher liegt, das ist das Laster, die Leidenschaft, die Ungeduld, der Ärger, die Aufregung. entweder bilde ich mir gleich was ein auf mich selber oder ich bin gleich entmutigt und traurig und reg mich auf und ärgere mich oder beunruhige mich. Also es ist das eine wie das andere von Übel. Das ist das Menschliche. Aber so wie Maria, die immer gleich ganz in Gott war, immer im Frieden, in der Liebe, ganz im Vertrauen, ohne einen Funken von Beunruhigung, ohne einen Funken von diesen menschlichen Ängsten und Aufregungen. Das ist für uns unvorstellbar. Und genau das aber will uns Maria schenken. Das ist in Luisa Picarettas Buch angedeutet, eben nicht angedeutet. Dieses Buch von Luisa ist uns ja geschenkt, dass wir den göttlichen Willen so leben wie sie. Also das heißt, ohne jeden Schatten, ohne Ungeduld, ohne Ärger, ohne Aufregung, also ohne jede Regung, ohne diese schlechten Neigungen, ohne jede Regung des menschlichen Willens. Sie ist es, die lässt unseren menschlichen Willen ganz abstören. Und bei Grignion ist eben auch dieser Weg beschrieben, dass wir durch Maria, nur durch sie ganz rein werden. Und durch Maria können wir dann ganz im göttlichen Willen leben. Jetzt ist es eben so, göttlicher Wille, wie ich schon gesagt habe, ich habe mich auch voll konzentriert auf den göttlichen Willen. Da habe ich immer gedacht, ja, das andere, was früher war, das brauche ich ja alles nicht mehr. Jetzt ist der göttliche Wille, das ist weit mehr als alles, was früher war. Und die früheren Heiligen, das brauchen wir eigentlich nicht mehr. Jetzt geht es nur mehr um den göttlichen Willen. Und mit der Zeit komme ich aber drauf, eben, es haut nicht ganz hin, weil göttlicher Wille, ja, aber ich bin ja selber noch so unheilig, wenig geläutert und umgewandelt. Und wenn ich da mit meinem Ich sage, göttlicher Wille, komm, dann ist das nie, das kann nie das werden. Weil da immer noch so viel Menschliches ist. Ich bilde so viele Wolken, so viele Leerräume, wie es da heißt. Also unsere menschlichen, eben diese Beunruhigungen, diese Aufregungen oder unser Stolz, unsere Eigenliebe, das verdunkelt das Licht des göttlichen Willens, das verdunkelt die Liebe Gottes, das verdirbt die Gnaden Gottes. So formuliert es Grignion. Gott gibt uns ständig seine Gnade, aber wir geben ständig was dazu, wie eine Schnecke, die überzieht alles mit ihrem Schleim. Wo die Schnecke hinkommt, da überzieht sie alles mit ihrem Schleim. Überall ist dieser ekelhafte Schleim. Und so ähnlich machen es wir auch mit den Gnaden Gottes. Grignion beschreibt das so bildhaft. Ich finde das so zutreffend. Wenn wir uns ein bisschen selber beobachten und um Selbsterkenntnis auch bitten, dann stellen wir fest, dass es tatsächlich genauso ist. Also er hat da verschiedene Formulierungen. Wir kleben mehr als die Kröten an der Erde. Wir sind stolzer als die Pfauen. Wir sind zornmütiger als die Tiger. Wir sind ebenso wie die Schnecken. Oder ja, so ähnlich. Also er beschreibt das so zutreffend. Es ist aber genau das, was der menschliche Wille macht seit dem Sündenfall. Und davon will uns Maria ganz frei machen. Im goldenen Buch wird uns der Weg gezeigt, Maria selber zeigt uns den Weg, wie wir da frei werden. So, dass wir vom geringsten Makel, von der geringsten Unvollkommenheit befreit werden. Und das eben bewirkt die vollkommene Hingabe. Wir denken an Maria, Andacht heißt denken an Maria, wir wenden uns an sie, wir kommen mit allem zu ihr. Sie ist unsere Zuflucht, wir kommen mit allem zu ihr. Was uns betrifft, unsere Nöte, unsere Angelegenheiten, unsere Zweifel, unsere Probleme. Es wird alles zu ihr, wir tragen alles zu ihr wie die kleinen Kinder und lassen uns von ihr führen. Und sie wandelt uns innerlich dann um. Wenn wir es so machen, wie es Grignion beschreibt, ich kann das nicht im Detail jetzt alles erzählen. Auf jeden Fall ist es so, dass wir, wenn wir treu sind, von ihr wirklich umgewandelt werden, also vom Heiligen Geist gemeinsam mit Maria. Dass diese, alles was verdorben ist in uns, nimmt sie aus unserer Seele. Das können wir aus eigener Kraft nur sehr, sehr schwer, sehr mühsam. Wenn es überhaupt gelingt. Darum nennt er Grignion sie auch die Gussform Gottes. Wir lassen, wenn wir uns von ihr führen lassen, wir lassen uns verflüssigen. Wir machen es nicht wie die Heiligen, die direkt selber den Weg gegangen sind ohne Maria.
die machen es wie ein Bildhauer, der möchte jetzt eine Statue herstellen. So, jetzt muss er sich einen guten Stein aussuchen, dann braucht er einen Hammer und einen Meißel und ein möglichst gutes Vorbild, dass es halbwegs zumindest was wird. Und es würde ein einziger Fehlschlag genügen und das ganze Werk zerstören. Oder das Bild wird nicht so gut getroffen, die Proportionen passen nicht so richtig und da und dort hapert es halt, wenn wir es mit eigener Kunst. Vor allem auch das, es ist mühsam, es braucht Schweiß, es braucht viel Zeit, also da, ja, und viel Geduld und Ausdauer. Und da kann es auch das sein, dass der Künstler sich eines Tages sagt, na, es hat eh keinen Sinn, ich gebe es auf, ich lasse es sein. Und das andere im Vergleich ist die Gussform. Also wenn wir uns in eine Form eingießen lassen, die schon vorhanden ist. Maria ist das, weil Jesus wurde in ihr gebildet. Und diese Form, die ist da. Maria ist da, in ihr wurde Jesus gebildet. Alles da. Jetzt braucht es nur eins, dass wir uns verflüssigen lassen und da hineingießen lassen. Wenn wir ganz flüssig sind, dann geht das ganz problemlos. Ein paar Augenblicke, flüssiges Wachs in die Form gießen, die wunderschöne Statue ist fertig. Man muss sie nur fest werden lassen. Und genau das macht Maria. Jetzt liegt es halt daran, dass wir flüssig werden. Und flüssig werden bedeutet, was heißt das? Dass wir unseren eigenen Willen aufgeben, unsere eigenen Vorstellungen, die Wünsche, alles, was verdorben ist, also alles, was Eigenwille ist, Eigenliebe, das spießt sich. Das wäre so, wie wenn man wenn man etwas eingießen will, das ist aber noch nicht so ganz flüssig, oder da sind ein paar Sachen drinnen, ein paar Steine und ein paar Sachen, die behindern dann die Entstehung dieser Figur. Das ist ja auch kein schönes Bild. Oder es wird überhaupt blockiert, wenn da ein großes Stück drinnen ist, dann verstopft sich das irgendwo beim Eingießen und es geht nicht weiter. Also wir müssen ganz flüssig werden. Grignion beschreibt es so, der alte Adam muss sterben. Der alte Adam, das ist der gefallene Mensch, die gefallene Natur, das ist unsere verdorbene Natur. Weil selbst wenn wir gültig beichten, sagt er, das, was wir angestellt haben, was sie ausgefressen haben, diese Sünden, Todsünden, lässliche Sünden, Fehler, alles, was da ist, graduell ganz verschieden. Also vom Schlimmsten bis zum Leichtesten. Alles, was wir getan haben, gedacht haben, hinterlässt Spuren in der Seele. Und wenn wir auch beichten und wenn die Beichte gültig ist, sind diese Spuren immer noch da. Das ist wie so ein verdorbener Bodensatz, der da ist. Und das macht uns so zu schaffen. Wir tun uns so schwer mit der Tugend und unsere Fehler abzulegen, weil wir diesen Bodensatz mit uns herumschleppen. Und das ist es, was entfernt werden muss. Das ist die Aufgabe der Mutter Gottes. Sie macht uns ganz rein. Und so werden wir umgewandelt in Maria. Also Pater Kolbe wird das dann später sagen, Maria sein, Immaculata sein. Wir werden so umgewandelt, dass wir ihr Abbild, ihr lebendiges Abbild werden. Ohne Schatten, ohne Fehler, ohne die geringste Unvollkommenheit. Und dann kommt der zweite Schritt. Maria, wir werden umgestaltet in Maria. Sie gestaltet uns dann um in ihren Sohn. Denn das ist das Ziel. Es geht darum, dass wir umgewandelt werden in Jesus. Es geht bei dieser vollkommenen Hingabe an Maria um Jesus. Also eigentlich schon um beide, aber das letzte Ziel ist Jesus, die Umwandlung in Jesus. Und zwar nicht nur mit schönen Worten, wenn ich dann im göttlichen Willen bete und sage, Jesus, ich verschmelze mich mit dir, ich möchte mit dir dem Vater die ganze Verherrlichung geben, im Namen aller Menschen, alle Gedanken, alle Worte, alle Schritte, alle Herzen, alles möchte ich dir bringen in vollkommener Anbetung und Liebe. Das sind schöne Worte, aber wenn ich durch diese vollkommene Hingabe dieses Geschenk annehme und mich tatsächlich in Christus umwandeln lasse, real, wirklich, dass so, dass nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir, ein Heiliger mit einem Wort, dann ist das ganz was anderes. Also wahrer Heiliger zu sein, ein wahrer Heiliger zu sein und als ein Heiliger dann die Gabe des göttlichen Willens zu leben, das ist ganz was anderes als das, was wir bis jetzt eigentlich gemacht haben. Und darum ist dieses Buch so, so wertvoll. Ich kann es euch nur ans Herz legen. Also ich selber, ich lasse nicht mehr davon, weil das ist mir so klar, dass ich ja nichts anderes mehr will. Es ist irgendwie ein Problem, weil wir haben jetzt den göttlichen Willen. Das ist so was Großes, das ist so viel, das ist so neu und sprengt eh schon alles. Und dann kommt das noch dazu. Das ist für uns vielleicht ein bisschen ein Problem. Aber da kann ich vielleicht auch die Empfehlung geben, dass man sich führen lassen soll. Wenn man jetzt den vollen Eifer hat, die Luisa zu lesen, dann kommt vielleicht einmal eine Zeit, wo ich einen Guster habe auf was anderes. Wo was anderes, und das suche ich vielleicht bei Offenbarungen, bei Botschaften oder sonst irgendwas. Dann wäre es die Zeit, dass man das goldene Buch liest, zum Beispiel. Weil man kann nicht alles mit voller Kraft, alles auf einmal. Das ist mir auch klar, das geht nicht. Und darum, bei der Luisa war das Gute, dass sie zuerst die Umwandlung in Jesus erlebt hat. Und sie war voll umgestaltet. Und dann war sie voll vorbereitet, dann war sozusagen die Autobahn für sie. Alles war da. Und sie ist mit ihrem Ferrari, mit ihrem Porsche auf dieser Autobahn dahin gebraust, im göttlichen Willen, ohne Hindernis. Wir haben es anders, weil wir sind noch keine Heiligen. Wir sind noch nicht in Jesus umgestaltet. Wir holpern da mit unserem, vielleicht mit unserem wackeligen Fahrrad auf einem Waldweg dahin und sind noch nicht auf der Autobahn, weil wir sind noch nicht in Jesus umgewandelt. Und wir haben aber jetzt beides. Ne? Jetzt hören wir schon von der Luisa Picaretta, von ihren Schriften, von dieser großen Gabe und können auch sofort einsteigen. Das ist nämlich das. Wir müssen nicht warten, bis wir heilig sind. Wir können sofort in den göttlichen Willen einsteigen. Aber zugleich sind wir noch keine Heiligen. Also diese menschliche Heiligkeit, wie Jesus das formuliert hat, der hat ja unterschieden. Die menschliche ist die Vorstufe zur göttlichen. Die ist bei uns ja noch nicht ganz, die ist ja noch nicht vollendet, wenn wir uns ehrlich sind. Diese Umgestaltung in Jesus. Und jetzt haben wir beides auf einmal. Jetzt sollen wir ganz Jesus werden und wir können schon im göttlichen Willen leben. Wir haben jetzt alles ziemlich geballt. Und deshalb, also ich mache es jetzt so, ich habe das goldene Buch die letzten Wochen intensiv studiert, da ist notgedrungen die Luisa ein bisschen im Hintergrund. Aber das macht auch nichts, weil ich mache es ja auch im göttlichen Willen, in der Absicht, alles im göttlichen Willen zu tun. Aber manchmal hat dieser Aspekt den Vordergrund und manchmal der andere. Bei der Luisa war es ehrlich gesagt ja auch so. Sie hat zeitweise Jesus, 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 da ging es nur um Jesus, sie hat ihn gesucht und dann hat sie ihn liebkost, dann hat sie ihn getröstet, dann hat sie mit ihm gelitten, da ging es nur Jesus, Jesus, da war gar keine Rede vom göttlichen Willen, obwohl es war alles im göttlichen Willen, weil sie lebte ihm. Und dann ist wieder göttlicher Wille, die Akte und die Kenntnisse und neue Mitteilungen und sie schreibt das auf. Und Jesus hat nur, er hat ihr diktiert, also sozusagen, er war nur ihr Sprachrohr. Da war die Person Jesu im Hintergrund, da war der göttliche Wille im Vordergrund. Und bei uns ist es ähnlich, es ist einmal das im Vordergrund und dann das andere. Und da müssen wir uns auch führen lassen. Es ist, wenn wir wissen, wir wollen im göttlichen Willen leben, es ist ja alles göttlicher Wille. Ob ich jetzt mit Jesus, ob ich mit Maria, ich bin ja immer, wenn ich das will, im göttlichen Willen. Bei der Luisa war es ja auch so. Wir können nicht, Gott kann alles zugleich, er tut alles zugleich, das können wir nicht. Wir müssen uns einmal auf das fokussieren und dann auf das. Und das ist kein Problem, das ist, wegen dem kommt das andere nicht zu kurz. Das möchte ich sagen. Wenn ich jetzt auf Maria, auf das goldene Buch mich da konzentriere, kommt der göttliche Wille nicht zu kurz. Wenn ich mich auf den göttlichen Willen jetzt voll einstelle und konzentriere, dann kommt auch Jesus und Maria nicht zu kurz, weil sie kein anderes Leben kennen als den göttlichen Willen. Weil wir praktisch wie in einem Pool in dem ganzen Ozean immer zusammen schwimmen. Ja, ich glaube, jetzt ist schon wieder die Zeit um und jetzt wäre die Messe vorgesehen und da hätte ich den Vorschlag, bei der Heiligen Messe gibt es die Möglichkeit, das habe ich jetzt kaum angesprochen, die Weihe an die Immaculata zu machen, feierliche Weihe an die Mutter Gottes, das ist ganz im Sinne von Grignon, aber von Pater Maximilian Kolbe. Er hat Grignon, also in seinen Schriften findet man den ganzen Grignon wieder, alles. Und er hat Grignon umgesetzt in der Militia Immaculate, in der Miliz der Immaculata. Das ist die Gegenwart der Mutter Gottes in der Welt. Und wir können uns der Immaculata im Rahmen dieser Heiligen Messe feierlich weihen. Das heißt eben, ihr Eigentum, wir werden ihr Eigentum bedingungslos, schrankenlos, unwiderruflich. Ihre Sklaven, ihr Besitz. Pater Kolbe hat sogar gesagt, Res Immaculate, also Sache der Immaculata. Das ist mehr noch als der Sklave. Der Sklave hat immer noch einen eigenen Willen. Der kann sagen, ich gehe dahin oder dorthin. Und die Sache, die hat überhaupt keinen Willen, ist klar. Mit einem Bleistift kann ich machen, was ich will. Und damit wollte Pater Kolbe eben aussagen, er will genau so sein wie dieser Bleistift. Der liebe Gott, die Mutter Gottes, die Immaculata, sie soll mit mir machen können, was sie will. Und ich widersetze mich nicht. Als ob ich keinen eigenen Willen hätte. Ich habe ihn schon, aber nur um zuzustimmen, um mich verwenden zu lassen. Aber keinen Akt des Eigenwillens zu setzen. Also drum, wir wollen uns der Immaculata, wer es möchte, als totales Eigentum geben. Es ist ein ganz wichtiger Schritt. Ich habe das voriges Jahr am Fest des Heiligen Josef tun dürfen, am 1. Mai 2018. Und ich kann nur bezeugen, dass von da an sie ganz intensiv eingegriffen hat in mein Leben, was vorher nicht war. Wir sind ihr Besitz und ich kann jetzt nicht, jetzt ist die Zeit schon aus, bei Grignion steht das, die Apostel der Endzeit. Das werden die großen Heiligen sein, die in der Endzeit kommen werden. Die überragen alle anderen Heiligen wie die Zedern des Libanon und das niedere Gesträuch. Das heißt, die werden ganz umgewandelt sein in Maria, das Reich Mariens im Herzen tragen und sie werden ganz umgewandelt sein in Jesus. Wahre Heilige, ohne Abstriche, ohne Einbildung, nicht nur bloß reden und schön tun, sondern wirklich Heilige. Und diese Heiligen werden gerade dann auftreten, wenn die Macht des Bösen am Höhepunkt ist. Das habe ich in Band 10 auch beschrieben. In La Salette wird das nämlich schon angekündigt. Da werden auch diese großen Apostel angekündigt. In Band 10 ist beschrieben, La Salette, dort sagt die Mutter Gottes den Kindern, diese Missionare, die Gesellschaft der Gottesmutter nennt das Grignion. Diese großen Heiligen werden praktisch die ganze Welt erneuern. Sie werden das Angesicht der Erde erneuern, sie werden die Kirche wiederherstellen, das werden Apostel sein. Wir brauchen nicht warten auf irgendwas, das vom Himmel fällt, auf ein kosmisches Ereignis, auf irgendwelche Katastrophen oder Bilder, die man am Himmel sieht. Nein, die Mutter Gottes wird gegenwärtig sein auf der Erde. Und zwar in diesen Seelen, die ihr geweiht sind, die ihr gehören, Eigentum der Immaculata. Also wer sich ihr weiht, tut das in diesem Wissen, er ist ihr Eigentum, gehört ihr total, das heißt, er ist Immaculata auf der Erde. Er ist ihr Instrument, ihr Werkzeug, um das Reich Gottes auf der ganzen Welt zu verbreiten, bei den Gottlosen, den Heretikern, bei den Juden, bei den Mohammedanern, überall. Und die Feinde werden nicht standhalten können. Gott wird durch diese Seelen so mächtig wirken, dass er, ja, es werden alle Heresien ausgelöscht durch das Wirken dieser Apostel. Es wird die Welt in Asche gelegt, sagt Grignion. Er macht machtvolle prophetische Aussagen. Und auf den Trümmern dieser zerstörten Welt werden diese Apostel das Reich Gottes errichten. Und jeder von uns hat die Möglichkeit, diesem Ruf zu folgen. In Form dieser Weihe an die Immaculata. Das ist der erste Schritt. Und ja, für die Weihe müssen wir uns ein bisschen vorbereiten, indem wir Formulare ausfüllen. Ich bitte euch, wer das möchte, diese Formulare könnten wir jetzt vor der Messe ausfüllen und ich kann sie dann am besten bitte zu mir und dann der Herr Pfarrer, den möchte ich bitten, diese Formulare zu unterschreiben und dann werden sie an die MI weitergeleitet, das mache ich dann. Man wird aufgenommen in die MI, das heißt eben, wir sind Mitglieder der MI. Wir übernehmen damit keine Verpflichtung, außer die, dass wir uns umgestalten, dass wir ihr Eigentum sind, dass sie mit uns machen kann, was sie will. Und man sollte wenigstens einmal am Tag ein Stoßgebet beten. O Maria, ohne Sünde empfangen, bitte für uns, die wir zu dir unsere Zuflucht nehmen. Das kennt ihr von der wundertätigen Medaille. Und für alle, die ihre Zuflucht nicht zu dir nehmen, besonders für die Freimaurer und für alle dir Anempfohlenen. Das sind also all jene, die sich Maria noch nicht ganz hingegeben haben. Wir beten auf Deutsch gesagt einfach nur darum, dass alle Seelen auf der ganzen Welt der Mutter Gottes zugeführt werden und das so schnell wie möglich. Das war das Ziel von Pater Kolbe. Und ja, hinten sind die Formulare bei der Elisabeth. Da gibt es die großen in A4, diese muss ich weiterleiten. Und die kleinen, die sind für euch persönlich zum Mitnehmen, zur Erinnerung. Dann weiß man in 5 Jahren, aha, da und da habe ich diese Weihe gemacht. Und nach der Heiligen Messe werden wir dann diese Weihezeremonie durchführen, gleich im Anschluss. Ja. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen.